Freunde, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar nicht den Kai wie sonst, sondern Daniel. Daniel Lichtenfelder ist Copywriter seit wann bist du gestartet? Das war das Jahr so?
8 Jahren, 2016.
2016, okay. Seit 2016, also das war auch das Jahr, wo ich meine ersten Texte geschrieben habe. Und heute kriegt ihr ein bisschen, ich sag mal, Copywriting-Nerd-Talk vom Feinsten, wo wir so ein bisschen drauf gucken werden. Wie war so der Werdegang bei dir? Weil ich finde, bei Copywriting ist das ja bei vielen ganz anders. A, wie man draufkommt, und B, wie man sich dann da drin entwickelt. Auch der Übergang in die Selbstständigkeit, das ist ja auch bei dir ganz anders. Oder zumindest ähnlich wie bei mir, aber ganz anders als bei vielen anderen. Und ja, auch was es braucht, um richtig geiler Copywriter zu sein, was so die Königsklasse des Copywritings ist. Insofern danke, dass du dir Zeit nimmst, Daniel.
Max, vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Ich gebe immer gerne mein Wissen mit, weil damals, als wir gestartet sind, gab es in Deutschland fast niemanden. Du musstest in die USA fliegen dafür.
Ja, stimmt. Du bist ja auch in die USA geflogen. Weißt du noch vielleicht, was dein erstes so Original Copywriting Piece war, das du gelesen hattest? Vielleicht davor war das Halbert, war das, was war das?
Tatsächlich.
Eine Sache, die dich begeistert hat zum ersten Mal vielleicht.
Zum Copy?
Ja.
Es ist jetzt sogar 13 Jahre her. Da war ich 21 und damals ging dann, so vor 13 Jahren, ging so richtig das E-Mail-Marketing los. Ja. Und es wird man mir heute kaum anmerken, aber damals hatte ich sehr schlechte soziale Kompetenz, weil ich einfach sehr introvertiert bin und von meinem Job aus kaum mit Menschen interagiert habe. Und dann war ich in einem Newsletter eingetragen, wo es eben darum geht, sich soziale Kompetenz aufzubauen, ja. Und da habe ich eine E-Mail gelesen, das weiß ich noch. Das ist auch tatsächlich bei der Person, bei der ich später die Copywriting-Ausbildung gemacht habe. Es war bei Jason Capital aus USA. Und da habe ich diese E-Mail gelesen. Und manchmal liest du Texte, die stechen direkt ins Herz rein. Und das war bei mir damals der Anfang, weil ich mir danach gesagt habe, Alter, wenn ich in der Lage bin, Menschen so mit meinen Worten zu begeistern, ja, und zu catchen, das ist eine unglaublich geile Fähigkeit. Mhm. Das war bei mir damals wirklich der Start mit dieser E-Mail. Ja, und dann ging es los mit Verkauf erstmal. Dann habe ich eine Weile im Vertrieb gearbeitet, um diese soziale Kompetenz aufzubauen. Heißt Kaltakquise auf der Straße 6 Monate lang. Nicht wegen dem Job.
Was war das, so Spenden oder?
Nee, ich war damals im Studium. Und so wie das halt ist, wirst dann auf Businessmöglichkeiten angesprochen beim Finanzvertrieb, ja. Und ich habe das damals genutzt, so hey, ich kann damit meine Social Skills verbessern. Ich kann gleichzeitig Daten sammeln, wie Menschen finanziell, ich sag mal, in Deutschland umgehen, weil ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Turnaround Management, Finanzierung und Investitionen plus Marketing, ja. Und ich habe mich damals mit dem Thema Investment beschäftigt, aber um das kurz einfach zu machen, ich habe das einfach ideal genutzt, um für meine Bachelor-Thesis, die ich dann nicht fertig geschrieben habe, weil das Business funktioniert hat, einfach viele Leute zum Thema Geld auf der Straße zu interviewen. Mit ganz simplen Fragen, waren so 6 Stück. Ja. Und ich war jeden Tag auf der Straße und so bin ich dann gestartet, ja, um das zu erwähnen. Aber wie ich zu Copy gekommen bin, ist genau das. Ich bin danach von einem sehr, sehr guten Freund, bin ich dann nach Berlin empfohlen worden zu einer Agency. Damals wurde Fastlane Marketing gerade gegründet, wer ihm das was sagt. Ja, bei Marcel Knopp habe ich dann damals im Team angefangen. Muss auch dazu ganz offen sagen, ich habe erst im Vertrieb angefangen bei ihm. Die Probezeit hat er mir, also habe ich 2 Tage nicht so gut performt, dann hat er mir einen Tipp gegeben und danach habe ich halt nur geclosed. Also ich war am Anfang als Vertriebler da. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen, weil meine Erkenntnis daraus ist, ich mache das jetzt seit 8 Jahren. Ich glaube, bei dir ist das vielleicht auch so. Leute, die aus dem Verkaufsbereich kommen, sind viel bessere Copywriter oder lernen es viel schneller, als wenn du aus dem Literaturbereich, Germanistik oder sonst was studiert hast, weil du halt schon weißt, wie Verkaufspsychologie funktioniert. Ja.
Ja, würde ich unterschreiben. Also es ist ja sehr, ne, Verkauf in schriftlicher Form ist Copywriting. Und ich hab nicht so lange im Verkauf durchgehalten wie du. Ich hatte so, ich weiß gar nicht, ob ich es dir mal erzählt hatte, ich mache jetzt Vertrieb und werde abgehärtet und lerne das Ganze. Moment war auf Ballermann Partys verticken. also auf Mallorca, und da den Strand auf und ab mich schleppen. Und vor allen Dingen, du musst dir vorstellen, ich war, also ich so alt, meine Saufen- und Party-Machen-Phase hatte ich da eigentlich nicht mehr so. Das heißt, ich war eigentlich gerade so im Straight Edge, ich stehe früh auf, ich trainiere, ich lese, ich schreibe und so weiter Modus. Und dann war ich halt sehr weit weg von der Zielgruppe am Ballermann, die da halt um 10:45 saß mit einem Eimer Sangria und ein paar Dosen Bier. Und die musste ich halt, ich musste versuchen, deren Sprache zu sprechen. Und das fiel mir richtig, richtig schwer. Ich habe das nicht so gecheckt. Aber für mich war es dann eher so ein Shift hinzu. Parallel habe ich in Cafés halt so Copywriting geschrieben, so hier und da Aufträge, so Mini-Aufträge, so für 10 Euro pro Seite. Aber ich habe gemerkt, okay, warte mal, das liegt mir mehr. Und wenn ich in der Stunde dann so 3 Seiten schaffe, dann verdiene ich damit mehr, als ich am ganzen Tag Profi mache. Und das war dann halt für mich eigentlich so der Kickstart zu sagen, geh darüber. Ich bin dann eigentlich im Nachgang eher so durch Copywriting wieder in Vertrieb gekommen bei anderen Projekten und habe dann das Pferd quasi rückwärts aufgezäumt. Aber du warst ja bei dieser Agentur, du hast mir, als wir letztens zusammen im Taxi saßen, eine Story erzählt. Du hattest Feedback von einem Unternehmer bekommen.
Ja.
Ich glaube, das ist okay zu erzählen. Also ich fand die einfach sehr geil, die gepusht hat zu sagen, ich habe das Potenzial, Copywriter zu sein. Was war das?
Ja, ich mache immer, bevor ich das erzähle, mache ich noch mal kurz einen anderen Schwenker. Fanny, dass du nämlich Mallorca erzählt hast, komme ich gleich drauf. Aber der Punkt ist bei mir, ich habe damals im Finanzvertrieb Geld verdient. Der Punkt war bei mir, warum, dass ich damit aufgehört habe, mit dieser Businessmöglichkeit war, ich war in USA zum ersten Mal im Urlaub tatsächlich auf einem Event bei Jason. Und war dann abends, ich werde das niemals vergessen, ich bin abends am Newport Beach entlang gelaufen. Wir sind ja eine ältere Generation, du kennst vielleicht noch OC California.
Oh ja.
Ja. So, und das ist in unserer Jugendzeit gewesen. Du hast abends so diese Folgen gesehen, wie so die Villen aussehen. Und ich bin an diesem Strand entlang gelaufen. Die Sonne geht gerade unter. Keine Menschen sind mehr da. Du hörst einfach nur das Wasser rauschen. Du siehst die Sterne und du hast dich zum ersten Mal, ich habe mich zum ersten Mal so richtig geil frei gefühlt und habe gemerkt, so ist es geil, reisen zu können. Und im nächsten Moment kriege ich von einem Investmentkunden von mir eine Nachricht. Und habe gemerkt, so, hey, du warst damals nicht bereit zu heiraten. Wieso hast du dich jetzt mit Kunden committed, sie bis zu 65 zu betreuen? Ja, und damals ist mir aufgefallen, ich muss ein anderes Geschäftsmodell haben oder ich will eine Möglichkeit haben, wie ich einfach von überall aus Geld verdienen kann, wo ich nicht örtlich gebunden bin. Und da bin ich dann so zum Copywriting gekommen. Also ich war dann bei dieser Agentur angefangen, am Anfang im Vertrieb. Ich habe das aber nur 3 Monate gemacht. Und dann ging meine Performance auch ein bisschen runter im Vertrieb. Also nicht unter so, hey, du bist gefährdet rauszufliegen in den KPIs, aber so weit, dass der Unternehmer auf mich zugekommen ist und gefragt hat, hey, was ist los? Und dann habe ich gesagt, du, ich bin hier bei dir, weil ich Online-Marketing lernen will. Und so, okay, ich gebe dir eine Chance, weil ich halt Vertrieb konnte und gleichzeitig Marketing gelernt habe, habe ich dann praktisch in dem Ausbildungsprogramm, was diese Agency mit angeboten hat, ja, habe ich gleichzeitig die Kunden mit betreut und dann parallel Projekte mit umgesetzt.
Also das heißt, du hast als Verkäufer in dieser Firma dann schon mal Kontakt mit den Agentur- und Beratungskunden gehabt und hast dann schon mehr Einblick ins Marketing bekommen bei denen.
Ich musste diese Ausbildung ja selbst durcharbeiten, damit ich weiß, was ich verkaufe. Ja? Und ich habe da, also zum damaligen Namen oder zu der Zeit, wer da sehr groß war, gibt es hier nicht viele, ja, im deutschen Markt, die wirklich damit, sag ich mal, 7-stellige Umsätze im Jahr gemacht haben. 2016 oder 17. Ich weiß nicht mehr genau, welches das Jahr es war, aber auf dem Dreh rum auf jeden Fall. Und dann hat er halt gesagt, hey, ich bringe dir Marketing bei, du musst aber die Kunden mit betreuen, weil er einfach gemerkt hat, das kann ich sehr gut, ja, weil dadurch, ich habe mir diese soziale Kompetenz halt angeeignet. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht und die Kunden haben auch echt geile Ergebnisse. Fun Fact, dein Marketingleiter ist einer davon, mit dem, den ich damals kennengelernt habe, ja, den Olli. Und so haben wir uns kennengelernt. Und irgendwann war es halt so, dass wir ein Projekt hatten. Und es wurde Texten für dieses Projekt benötigt. So, und es gab in der Agency gab es 2 Copywriter. Aber aus Zeitgründen waren einfach gewisse Dinge nicht möglich. Und dann habe ich halt Texte mitgeschrieben. So, und dann hat dieses Projekt, rückwirkend sage ich nicht wegen meinen Skills, sondern weil die Brand so krass war, wir haben halt instant 7-Figure-Umsatz gemacht. Und dann hast du Blut geleckt.
Also du hast gemerkt, du hast einen Text geschrieben und der hatte einen Impact und du hast gemerkt, scheiße, ich habe jetzt nicht mal mit den Leuten gesprochen die ganze Zeit, ich habe nicht einen Verkauf gemacht, sondern ich habe zur Kommunikation einfach nur automatisiert beigetragen.
Ich habe einen ersten Text geschrieben, der wurde auch von der Copywriterin gefeedbackt, die Dame kennst du auch, ja, das war Desiree Meuthen, falls du sie kennst. Ja, von ihr hast du schon wahrscheinlich schon viel gehört. Sie hat damals die Copy auch gefeedbackt, sie hat den, sag ich mal, meinen Draft mit angepasst. Also es war nicht alleine meine Arbeit, ja. Da ist viel Teamarbeit, aber ich habe da mitgeschrieben. Wir haben halt in weniger Zeit sofort im High-Ticket-Bereich 7-stelligen Umsatz gemacht. Da habe ich absolut Blut geleckt und habe gesagt, ich will mehr Copy lernen. So. Und dann war eine Stelle offen, um jetzt deine Frage zu beantworten, war eine Stelle in dieser Agency offen. Und ich gehe auf den Unternehmer zu und sage ihm, hey, ich weiß, da ist eine Position offen, du suchst einen Copywriter, ich will das bei dir machen. Warum gibst du mir nicht diese Aufgabe? Weil ich habe mich in der Freizeit sowieso schon die ganze Zeit mit dem Thema beschäftigt. So. Und das muss man rückwirken, muss man sagen. Der Unternehmer wusste genau, wie ich ticke. Ja. Und daher hat dann, ich sag mal, das war ein hartes Gespräch, weil er hat mir erstmal alle Gründe erzählt, warum er glaubt, dass ich es nicht schaffen werde. Er hat gesagt, du hast nicht die Veranlagung dafür, du warst bei mir im Vertrieb, hast damit jetzt aufgehört, jetzt hast du bei mir Marketing gemacht eine Zeit lang, jetzt hörst du damit auf, willst in Copywriting rein. Womit soll ich glauben, dass du das durchziehen wirst? Du hast nicht die Veranlagung, du hast nicht die Persönlichkeit, du hast nicht die Skills. Alle Copywriter, die ich kenne, sind introvertiert, du bist nicht introvertiert. Ja, und hat einfach nur runtergerattert. Und ich saß da und irgendwann hat auch der Sound, ich habe auch nichts mehr irgendwann gehört, weil irgendwann innerlich dachte ich mir einfach nur, okay. Und es war an einem Freitag, das weiß ich noch ganz genau, es war an einem Freitag, kurz vor Feierabend hatte ich dieses Meeting mit ihm. Und ich steige in den Aufzug nach Hause zu fahren und ich denke mir einfach nur so, du Arschloch, du wirst es noch bereuen, dass du das gemacht hast. Du wirst auf mich zukommen, dass ich Copy lerne. So, und dann, wie der Zufall es will, habe ich genau zu dem Zeitpunkt eine E-Mail von Jason Capital damals bekommen, der gesagt hat, hey, ich bringe zum allerersten Mal Copywriting bei. Nach dem Schicksal, Opportunity, sofort mich eingetragen, Setting-Closing-Prozess, habe gesagt, so, ey Leute, sag mir mal, was das kostet, wann es ist, ich bezahle es. Ja. Hat damals 2.500 Euro gekostet, plus den Flug und Co.
Ich bezahle das. Für einen mehrtägigen Workshop.
Das war ein dreitägiger Workshop vor Ort, mit maximal 20 Leuten in Orange County, also in Kalifornien in den USA.
Ich höre den Soundtrack von OC California.
Ja.
Okay,
so.
Passt sehr gut dazu.
Und am Montag komme ich ins Office und sage halt zu dem Unternehmer, hey, ich brauche im Juni, ich glaube, das war März, April, ich weiß nicht mehr wann, aber ich brauche im Juni Urlaub. Er hat mich gefragt, warum? Ich fliege eine Woche in die USA auf eine Copywriting-Ausbildung. Und der Unternehmer lacht, grinst richtig, sagt, wann fliegst du? Dann und dann, alles klar. Ja, und da muss man jetzt merken, wie gut seine Führungsqualitäten waren. Ja, er wusste genau, wie mit er mich triggert, weil wenn mir jemand sagt, du kriegst was nicht hin, du kannst etwas nicht, dann denke ich mir, und jetzt erst recht. Und er hat mich damit richtig reingepusht. Man muss auch dazu sagen, er hat mir danach sogar den Flug bezahlt, weil ich einen Kunden abgesellt habe. Also ich habe ein paar Projekte betreut, habe einen Kunden abgesellt, so, hey, dann ich zahle dir den Flug. Also er hat sogar den Flug für mich bezahlt. Und dann bin ich darüber geflogen. Und der Punkt war, es war noch besser als gedacht. Also du hast nicht bekommen, was Advertise war. Also, du hast Advertise bekommen, Jason, also er selbst, weil ich kannte seine Copy-Skills, weil ich seine Produkte die ganze Zeit immer gelesen habe, ja, seine Pages gelesen habe. Und was dann noch krasser war, ist, dass nicht er nur alleine ausgebildet hatte, sondern er hatte einen anderen Copywriter dort vor Ort. Ja. Den kann man heute noch googeln. In den USA ist er so im Underground eine richtig krasse Legende. Sein Name ist David Raybould. David Raybould. DavidRaybould.com gibst du ein. Also er hat so zu damaligen Zeit hatte er von den Top 20 Clickbank-Produkten, hatte er 10 davon geschrieben.
Ah, okay. Ja, also, R-A-Y-B-O-U-L-D,
genau.
Ne?
Genau. Mhm. Er war lange Zeit Mentee von John Carlton. Wer sich mit Copy auskennt und John Carlton nicht kennt, der muss noch ein bisschen mehr sich mit Copy beschäftigen, aber John Carlton ist einfach eine Legende. Wir hatten dann diesen Workshop mit dem und das war geisteskrank. An 3 Tagen wurdest du komplett durch seinen Prozess geführt, wie man einen WSL schreibt. Ja, an einem Beispielprodukt von CPD Oil. Thema, wie kann das Hunden, also Hundenbesitzern helfen? Weil viele Hunde ja, wenn sie überzichtet sind, kriegen der Hüftprobleme. Mhm. Und CPD-Oil ist da ultra geil, um, ich sag mal, wenn ein Hund in ein gewisses Alter kommt, diese Verschleißmängel zu beheben. Und dafür haben wir eine Copy geschrieben. Parallel hat er immer wieder Fragen beantwortet und hat ultra geile Techniken mitgegeben. Ultra geil. So gut, dass ich am 3. Tag auch meinen allerersten Kunden geclosed habe für 5.000. Ja, ich hatte noch nicht den Workshop fertig. Ich habe einmal einen Kunden angerufen, hat gesagt, so, hey, ich schreibe dir eine Copy, war ein Rechtsanwalt, hat gesagt, alles klar, machen wir und habe dafür 5.000 genommen.
So. War da keine Preis-Resistance? War für dich einfach klar, hey, 5.000, der hat gesagt, okay, let's go?
Ein bisschen Preis-Resistance, aber ich kann ja verkaufen. Dann habe ich den geclosed. Er wurde sogar mit mir dann auch auf dem Event, weil es war am letzten Tag, wo du dein Zertifikat bekommen hast, hat Jason auch noch ein Testimonial mit mir aufgenommen. Aber das war nicht der Grund, warum ich das gemacht habe, sondern ich wollte einfach sofort richtig loslegen. Ja.
Was war so entscheidend dafür, dass du diesen Kunden auch so leicht und direkt dann gewinnen konntest? Also ihr hattet schon eine vorherige Beziehung?
Ich habe in der Freizeit schon ein bisschen Copy geschrieben, aber halt nie so auf einem richtig harten professionellen Level. Also es war ein warmer Lead. Ja. Es war ein Anwalt, den ich schon länger kannte. Der hat unbedingt einen Webseitentext gebraucht. Ich habe gesagt, alles klar, ich mache dir das für 5.000. Und er so, okay, let's go. So.
Für den war auch ersichtlich sofort, dass es 5.000 Euro wert ist für ihn.
Ja, er wusste ja, wo ich arbeite, ja. Und meine Intention war, okay, also, weil ich wollte halt unbedingt das machen. Nach diesem Event hatte ich gesagt, Copywriting, that's it. Meine Intention war, nach Deutschland zu fliegen und halt zu sagen, hey, ich habe hier einen Kunden für dich als Agency, zum Owner. Ja, ich habe hier einen Kunden, das ist dein Kunde. Wir machen bei der Fee jetzt 50-50. Ja, du bekommst 2.5, ich bekomme 2.5, ich schreibe die Copy, danach ist es dein Kunde, alles, was du machst, ist dein Ding, was du an Umsatz machst. Weil ich war damals ja ganz normal angestellt. Die andere Version wäre gewesen, okay, er nimmt mich nicht als Copywriter, weil er mich nicht vertraut oder was auch immer. Und dann habe ich diesen Kunden, habe sofort mein erstes Geld verdient und habe praktisch vorbereitet. Ja. So. Und so ist das dann gewesen. Ich habe dann das Meeting mit ihm gehabt und ich hatte halt rückwirkend, kann ich klar sagen, ich hatte halt ein Skillset, was bisher in dem Moment nicht im Unternehmen nochmal vorhanden war. Das war einfach das Thema Kundenbetreuung. Ja. Und er wollte ein neues Programm aufbauen. Also ein Programm.
In der Agentur, wo du auch schon warst, oder das war jetzt genau. Mit dem anderen Geschäft.
Okay. Genau. Also er wollte in der Agency Owner wollte von dem, was man vorher als Ausbildung verkauft hat, wollte er jetzt für Unternehmen aufbauen. Und hat gesagt, so, hey Daniel, ich möchte, dass du dort die Kunden berätst, weil du machst das super. Und da war halt dann halt der Konflikt. Ja, da war der Konflikt, weil ich wollte Copywriter machen. Ich hatte diese Position, damals habe ich das nicht gesehen, ja, es war vor 8 Jahren. Ich konnte mich damit nicht, habe das nicht gesehen. Aber dann haben wir uns getrennt. Und dann bin ich voll in Copy eingestiegen. Ja. So, und dann habe ich praktisch meine Selbstständigkeit, also ich habe ganz normal gekündigt, wir haben uns im Guten getrennt. Tatsächlich ist er dann, und das war nämlich eine ganz wichtige Sache, auf dem Event wurden wir gefragt, ganz am Anfang, so, warum bist du hier?
Schreib dir das auf. In den USA.
In den USA auf dem Event hat Jason damals gefragt, warum bist du hergekommen? Schreib dir das jetzt auf, nimm dir 10 Minuten und schreib dir das auf. Und ich habe halt drunter geschrieben, dass ich ASAP in den nächsten 90 Tagen meine ersten 10.000 Euro mit dem Programm verdienen will oder mit Copywriting und vor allen Dingen, dass ich entweder in der Agency arbeite oder so gut werde, dass wenn wir uns trennen, dass der Agency-Owner zu mir zurückkommt. ja, und sage so, hey, können wir nochmal zusammenarbeiten? Das war meine Motivation. So, also wie gesagt, wenn mir jemand sagt, etwas geht nicht, ich renne dann genau in diese Richtung. Ich renne genau in diese Richtung und beweise, dass es geht. Und ich bin zurückgekommen, wir haben das Gespräch geführt und wie gesagt, er wollte in diese eine Richtung gehen. Ich habe gesagt, nee, ich gehe jetzt all in den Copy. Und dann haben wir uns getrennt, im Guten. Ich habe ihn sogar letztes Jahr wieder auf einem Event gesehen. Wir haben uns super gut verstanden. Ja, all gut. Und dann hat meine selbstständige Zeit als Copywriter angefangen.
Cool. Und das war welches Jahr? Wo du sagen würdest, das ist das Jahr, wo die selbstständige Copywriter-Zeit losging?
2017 vielleicht auch 2018. 2017, 2018.
Okay.
Ich weiß es nicht mehr genau. 2017, 2018.
Okay, lustig. Ich war nicht ungefähr um den Zeitraum auch habe ich Marcel das erste Mal kennengelernt. Der war auch schon vor dir hier, by the way, im Podcast.
Ah, cool.
Ich wusste es. Gut, cool. Danke für den Einblick, so wie sich das bei dir ergeben hat. Wir hatten ja über einige der Punkte gesprochen, aber es connectet sich immer neu. So für Leute, die jetzt im Copywriting drin sind, fände ich es mal spannend, gemeinsam drauf zu gucken, wie ist eigentlich, was sind so was ist die Entwicklung der Skills als Copywriter? Weil Copywriter ist nicht gleich Copywriter. Ne? Jemand kann sagen, okay, ich bin Copywriter und kann vielleicht eine gute E-Mail oder eine gute Website schreiben. Vielleicht auch gute Ads oder vielleicht sogar ein VSL. Und ich weiß noch, für mich gab es auf jeden Fall so einige Meilensteiner Knackpunkten auf dem Weg, wo ich besser gecheckt habe, was Copywriting ist und wie ich es ordentlich einsetzen kann. Deswegen frage mal an dich, was ist, und vielleicht hast du das so in deiner eigenen Reise, wenn du zurückblickst, vielleicht hat sich das aber auch so schnell entwickelt, dass es da keinen konkreten Moment gab. Was war für dich das eins der ersten größten Learnings im Copywriting, wo du gemerkt hast, okay, jetzt kann ich geilere Texte dadurch schreiben? Für mich war das zum Beispiel, ich habe noch zu lange Texte geschrieben am Anfang. Ich habe so lange E-Mails geschrieben, das war nicht fokussiert. Ich habe da eine Idee mitgenommen. Ich habe mich viel zu gerne selbst schreiben gelesen quasi, anstatt es auf den Leser zu fokussieren. Und Thorsten, den du auch kennst, mit dem ich eine Zeit lang Projekte gemacht habe, von dem ich auch sehr viel lernen durfte, der hat mich sehr stark darauf hingewiesen, weil ich habe halt Projekte angestoßen, oder Copies geschrieben, die dann nicht so zielführend waren. Zum Beispiel, und das ist jetzt nicht Copy an sich, aber ich konnte es auf Copywriting anwenden, wollte ich das Buch Breakthrough Advertising übersetzen. So, was vielleicht grundlegend keine schlechte Idee ist, aber ich meine, 2018 war das super, also noch unbekannter, es ist eh schon nicht super bekannt in Deutschland, aber es war damals noch unbekannter. Und ich habe mir auch keinen Plan gemacht, ich habe einfach gedacht, ich lege mal los. Ich habe so die ersten 50 Seiten übersetzt und mir dann die Frage gestellt, warte mal, wie geht eigentlich Publishing und macht das Sinn? Hat mit Thorsten drüber geredet und er meinte so, nein, bescheuerte Idee. Schauen wir lieber, wo Demand ist und dann kann man dafür was entwickeln. Also das war für mich halt so ein Aha-Moment auch für Copy, anstatt jetzt irgendeine geile Idee den Leuten in den Hals schieben zu wollen, zu überlegen, okay, wo ist gerade mein Leser eigentlich und wo hole ich den ab? Liest er das jetzt vielleicht gerade in der U-Bahn? Oder was war jetzt das letzte Problem, das aufgekommen ist mit dem Rheuma-Hund, der CBD-Öl braucht oder sowas. So, wo erwische ich die? Und das hat bei mir viel verändert in der Copy und das war einer der größten Aha-Momente in den ersten Jahren. Ja. Hast du also einen in die Richtung gehabt?
Mehrere. Also egal, wer du bist und wenn du dich mit Copywriting beschäftigst, der schnellste Hebel, wie du rasant wachsen wirst, ist, indem du einen Mentor hast, der viel krasser in dem Skill ist wie du, weil du hast eine Feedback-Schleife. Ja. Das, was du hast, hatte ich die ersten, ich war anderthalb Jahre selbstständig, ich weiß nicht mehr, wie lange genau, als Copywriter. Ich hatte tatsächlich auch Projekte dann in Mallorca. Ja, ich kann noch mal erzählen, wie ich damals Kunden akquiriert habe, aber mache ich später. Und habe dann auf Mallorca auch auf einer Finca gelebt. Ja? Aber wo ich wirklich gemerkt habe, wie sich meine Skills krass verbessern, war, als ich selbst gemerkt habe, okay, ich bin auf einem Plateau, ich komme selbst nicht weiter. Und ich habe mir dann in Deutschland einen Mentor gesucht dafür, ja, wo ich gesagt habe, ich will mit ihm zusammenarbeiten, koste es, was es wolle, weil ich wollte einmal nur das Thema meistern, ich wollte meinen Skill meistern, weil ich wusste, wenn ich den Skill kann, Geld verdienen ist kein Problem mehr. Und so, das erste Mal, wo ich wusste, dass ich gute Copy schreibe, war, oder richtig, richtig gut. Ich habe davor schon beispielsweise ein Webinar mit einem Kunden umgesetzt. Wir haben, heutzutage geht das gar nicht mehr, ja. Du hast 200 Euro auf Retargeting-Ads gesetzt, hast ein Webinar gemacht, hast ein Seminar verkauft für 3.300 Euro und wir haben innerhalb mit 200 Euro Retargeting-Ad-Spend plus 3 E-Mails haben wir 66.000 Euro innerhalb von 48 Stunden gemacht, ja.
Das ist so heftig.
Das ist geil, ja, und dann hast du Blut geleckt und sagst so, alles klar, lass uns das jetzt durchautomatisieren.
Kurz eine Kontextfrage für diejenigen, die nicht so tief drin im Thema sind wie wir an der Stelle. Warum sagst du, das war dort damals anders oder das geht heute nicht mehr?
Facebook-Richtlinien sind heutzutage ganz anders.
Also du konntest da ja mehr auf die Kacke hauen.
Früher konntest du alles targetieren. Ja, also wenn du gespendet hast, das Targeting damals war viel besser. Ja, heute hast du iOS 14, du hast Cookie-Tracking, du hast DSGVO und so weiter. Von dem Unternehmer, den du erzählt hast, der wird dir wahrscheinlich auch mal eine Story erzählt haben, wie er die DVDs damals verkauft hat. Hat er dir mal erzählt?
Meinst du Marcel oder Thorsten?
Ja, Marcel. Okay. Ist nicht meine Story to tell. Frag ihn mal, wenn du ihn wieder persönlich triffst. Aber um die Frage zu beantworten, Facebook war damals ganz anders. Du hast einfach nur deine Client-Liste hochgeladen, die früher das Produkt gekauft hat. Hast ein bisschen Adspend draufgeschickt, hast die Leute auf eine Landingpage geschickt, die haben sich eingetragen, da war Zero Resistance. Ja, du hast das Webinar durchgezogen, hast dann gesagt so, hey, das ist der Preis für das Offer. Das war damals 3.300 Euro oder 3.000 Euro so für dieses Immobilienseminar. Wir haben das Seminar innerhalb von 2 Tagen komplett ausverkauft.
Würdest du sagen, es ist heute anders, nur weil die Datengrundlage jetzt anders ist, dass da mehr Richtlinien sind, dass weniger direkt möglich ist, also iOS 14 und was seitdem kam, DSGVO und so weiter, und dass man nicht mehr so genau aussuchen kann, wie man targetiert, also dass es halt die Einstellungen, die technischen Hintergrund bei Meta und Facebook halt anders sind. Oder ist es sind jetzt mehr Leute mit Online-Offers unterwegs und es gilt sich halt einfach anders zu differenzieren?
Beides. Beides. Also guck mal, heutzutage gibt es Dinge, die kannst du gar nicht mehr targetieren, weil sie diskriminierend wirken. Ja, früher hast du im Fitnessbereich, ich hatte Projekte damals in der Agency im Fitnessbereich, da gab es immer dieses mit dem Apfel das Foto, oberkörperfrei. Kannst du heutzutage auf Facebook alles gar nicht mehr machen. Ja, früher war wirklich goldene Zeit und gab auch weniger Anbieter. Plus diese Art Marketing zu machen, damals war für viele Menschen noch neu und damals war das so wie jetzt gerade Krypto oder AI. Ja. Also es kommen mehrere Faktoren zusammen. Heißt das jetzt, dass, ich sag mal, der Markt gedeckt ist, um damit zu advertisen? Nein, aber die Plattformen, die sind auch ungenauer. Ja, du kannst dem Google-Tracking nicht vertrauen, du kannst dem Facebook-Tracking nicht vertrauen. Ich habe einen Freund, der war letztens bei Facebook vor Ort, hat mit dem Chief KPI-Officer gesprochen, der den Algorithmus einstellt. Die haben 40.000 Entwickler unter sich und die kriegen es nicht hin, dass Facebook das Dashboard, das Ads-Dashboard, die richtigen Zahlen anzeigt, weil die das Attributionsthema nicht richtig hinbekommen. Ja, weil es einmal zu groß und zu schnell gewachsen ist. So, aber dass wir wieder zum Thema Copywriting kommen, ja, du wirst das heutzutage auch noch hinbekommen, aber nicht mehr mit so wenig Ad-Spend und vor allen Dingen nicht dauerhaft. Du wirst irgendwann, musst du dich an den Markt anpassen, weil es einmal zu viele Angebote gibt. Ja, musst du anfangen, kannst nicht nur, sag ich mal, in deiner Zielgruppe sein, sondern du musst idealerweise die Kunden beim ersten Step der Customer Journey abholen. Das heißt, die haben Probleme Unbewusstsein. Ja, ganz wichtig, zum Beispiel, ganz wichtiges Verständnis für mich, weil du gefragt hast. In welchem Punkt befinden sich deine Kunden, die du akquirieren willst, in der Customer Journey? Sind sie im Problem Unbewusstsein? Sind sie beim Problembewusstsein? Das heißt, sie suchen aktiv nach einer Lösung. Sind sie im Lösungsbewusstsein, das bedeutet, sie wollen vergleichen. Ja, wenn du vergleichen willst, also wenn sie im Vergleichsmodus sind, dann musst du unglaublich gut dein Angebot kommunizieren können, du musst dich abheben, weil ansonsten scheiden Kunden nach einem Preis. Ja, oder sind sie im nächsten Step, ja, und da ist zum Beispiel wichtig, dass du alle Kunden dann abholst, die im Problem Unbewusstsein sind. Wenn du der Erste bist, der ihnen bewusst macht, hey, du hast hier ein Problem, und dann sag ich mal, in der Customer Journey aufzeigen kannst, dass du dieses Problem wirklich löst, wenn sie dich recherchieren, ja, wenn sie sich weitere Sachen von dir angucken, zum Beispiel auf einem YouTube-Kanal, auf deinem Facebook-Profil und Co., dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass sie bei dir kaufen werden, wenn du eben beweisen kannst, dass du das Wunschergebnis erzielen kannst, das sie haben wollen.
Ja, das heißt zum Beispiel, übersetzt das, wenn jemand, keine Ahnung, sagen wir mal, wir vergleichen Mountainbikes oder sowas, da kann man ja auch viel Geld lassen. Und wenn du jetzt ein neues Produkt dort rausbringen willst und du schreibst eine Werbekampagne dafür und du versuchst direkt über Preis etc. zu vergleichen oder du hast dieses und jenes Alleinstellungsmerkmal, dann bist du in einem sehr viel kleineren Markt unterwegs, wo Leute vielleicht Marken von anderen Leuten schon sehr viel länger gesehen haben und du wirst es schwerer haben. Versus du steigst beim Unbewusstsein ein, das heißt vielleicht Leute, die zum ersten Mal sich mit dem Thema Mountainbiking oder Fitnessbiking beschäftigen oder Leute, die vielleicht bisher Vorurteile gegenüber dem Thema hatten oder denken, das ist anstrengend oder vielleicht geht es um Homebike, sodass du wie mit dem Peloton gar nicht raus musst, sondern du kannst es von zu Hause aus machen und musst dich nicht durch den Verkehr kämpfen oder sowas und setzt dann halt dort an, um neue Leute zu erschließen, die sich jetzt erst mit dem Thema beschäftigen, oder?
Genau, zum Beispiel würde ich jetzt Leute ansprechen, weil jetzt zum Januar, ja, ist ja immer einer der Hauptvorsätze abnehmen, bla bla bla. Mhm. Ich würde Leute ansprechen, die mit ihrer Gesundheit unzufrieden sind, ja, die schon vieles ausprobiert haben.
Stimmt, noch eine Stufe weiter davor, bevor es um das Thema Bike geht. Yes.
Genau. Also Leute, die, okay, wer muss denn abnehmen? Oder wer braucht denn ein Mountainbike? Leute, die gerne Outdoor sind. Leute, die gerne was in der Gruppe zusammen machen. Wenn du ein Mountainbike kaufen willst, musst du auch vermögend sein, weil so Bikes sind nicht günstig. Ja, du brauchst dafür Zeit. Bedeutet automatisch hast du eine Zielgruppe, die höheres Einkommen hat. Ja, mindestens 3.000 Euro netto. Weil, also ich habe mit jemandem zusammengearbeitet, der solche Bikes verkauft. Die fangen eigentlich bei 3.000 Euro an und hört bei 20.000 Euro auf. Ja, so. Das bedeutet, okay, wer kann sich das leisten? Welche Bedürfnisse haben die? Und dann schaust du halt, okay, Leute, die abnehmen wollen, ideal. Und dann teste ich einfach mehrere dieser Zielgruppen. Ja? Ich schaue mir halt alle diese Angles an und verfasse halt für jeden einzelnen Angle, gehe ich tief rein. Idealerweise, wenn es ein bestehendes Business ist, werte ich meine Kundendaten aus, meiner besten Kunden. Schau einfach, warum haben diese Kunden gekauft? Ja, oder ruf sie an. Ich kann denen ja einfach eine E-Mail schicken und sagen so, hey, ich habe hier ein geiles Goodie für dich. Irgendwas, was ihnen helfen wird, kann sagen, ich möchte mal 5 Minuten kurz mit dir telefonieren, buch dir hier mal einen Termin, danach bekommst du das Goodie. Und dann interviewst du diese Kunden einfach und fragst, hey, warum hast du damals meine Lösung XYZ gekauft? Welches Problem wolltest du lösen? In welcher Ausgangssituation warst du? Was hast du alles ausprobiert davor? Was hat nicht geklappt? So, was hat dich davon überzeugt, bei mir zu kaufen? Welche Zweifel hattest du mir gegenüber? Also unserem oder dem Produkt gegenüber und hast fast nicht gekauft. Ja, und was hat dich final dann davon überzeugt, doch zu kaufen? So, das sind sieben kurze Fragen, die ich zum Beispiel bei mehreren Kunden immer im Closing-Prozess hinten dran habe, um das sofort auszuwerten. Wenn du mit 20 Kunden sprichst, wirst du so geiles Feedback bekommen und du weißt genau, was, also was das Wichtigste wirklich im Copywriting ist, dass du spezifisch bist. Das bedeutet, du kennst genau die Probleme deiner Kunden. Und je besser du dieses Problem und ihre Situation beschreiben kannst, umso mehr stichst du raus bei allen Anbietern, die draußen sind. Und dann, wenn ich das habe, würde ich einfach alle diese Angles testen, eine Ad aufsetzen oder E-Mails aufsetzen und einfach mal schauen, okay, was performt am besten, um so diese Kunden abzuholen.
Bei dem, was du gerade gesagt hast für die Zuhörer, also da lohnt es sich nochmal zurückzuspulen zu dem, was Daniel gerade meinte. Diese Fragen, die Reihenfolge, in der du sie genannt hast, die wurden auch immer spezifischer. Also es war quasi wie so ein Funnel, wie so ein Trichter, oben ganz allgemein und am Ende, warum hättest du letztlich fast doch nicht bei mir gekauft? Da müssen schon ja so viele Entscheidungen, einfach für die Copywriting-Psychologie mal dahinter, für die Leute, so viele Entscheidungen dahinter schon getroffen sein. Ja, ich will, ich merke, irgendwas passt nicht. Ja, ich will es lösen. Okay, ich will es mit dieser Art von Lösung angehen. Ich möchte es mit diesem Anbieter angehen. Ich möchte es jetzt angehen. Jetzt vielleicht doch nicht, aber dann doch. Und das ist halt was du Anfang meintest. Das ist, was ihr unter Customer Journey verstehen könnt. Und um da vielleicht einen dran zu setzen, weil das war sehr geil. Was würdest du sagen, ist bei Copywriting so, ne, weil das so, jetzt haben wir so über die Kern Grundverständnisse davon gesprochen, was wir so als mitunter erste Aha-Momente hatten. Und die Bewusstseinsstufen nach Eugene Schwartz, also aus dem Buch Greg for Advertising, sind auch sehr geil. Was ist die Königsklasse? Was ist etwas, weil du und ich, wir sind beide Copywriter, können Copywriting, aber wir sind auch Unternehmer geworden und kümmern uns um Systeme, um Mitarbeiter, um Strategie, um Ideen und so weiter und haben auch Copywriter, die uns dann zuarbeiten oder an die wir Projekte auch mal abgeben. Was ist das allerletzte, was du an Copy abgeben würdest? Was ist die Königsklasse für dich?
Webinare.
Wie würdest du ein Webinar definieren?
Ein Webinar ist für mich eine Live-Verkaufspräsentation. Mhm. Ja, also es bedeutet, ich mache ein Live-Event, ein digitales Event. Das kennt man wahrscheinlich. Ja, manche nennen es Masterclass, manche nennen es Online-Workshop, wie du es auch nennst. Am Ende ist es, du bist in einem Raum, in einem digitalen Raum, wo du chatten kannst. Ja, und der Veranstalter führt dich Schritt für Schritt durch einen Prozess. Ja, und das ist ein Webinar. Und das, finde ich, ist die absolute Königsdisziplin.
Und würdest du sagen, also da, wenn du meinst, die Königsdisziplin, dann geht es ja darum, das zu skripten, ne, und die Präsentation zu erstellen oder wie auch, also das zu orchestrieren, sage ich jetzt mal, weil es muss ja keine PowerPoint-Slide sein, aber da muss ein Konzept dahinter sein, vielleicht sogar ein Wort-für-Wort-Skript und Sachen, die dann gezeigt werden visuell. Würdest du sagen, es ist, und du hast ja gerade angesprochen, eine Live-Version, also ein Livestream quasi. Wer den Podcast anhört, das ist nicht live, ne, sondern man hört es aufgezeichnet. Was ist schwerer? Das Webinar zu machen für ein Live-Webinar oder für ein aufgezeichnetes, also ein Video, das automatisiert läuft, was man sich jederzeit anschauen kann?
Live ist schwieriger, weil du dafür mehr Skills brauchst. Aber wichtiger jetzt, eine Frage davor noch zu beantworten, ja, und dann beantworte ich diese. Du hast mich gefragt, was war für mich die größte Erkenntnis damals, was hat mich am krassesten nach oben gehoben? Diese Frage hatte ich nicht beantwortet. Ich habe einen Copy-Mentor bekommen und was er zum Beispiel mir geil gesagt hat, das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ich jedem nur ins Herz legen kann. Es waren sehr wenige Feedbacks, aber die sind mir heute noch im Kopf. Feedback Nummer 1 war, deine Sätze sind zu verschachtelt, du benutzt zu wenig aktive Sprache, du nutzt zu viel passive Sprache, du hast zu viele Kommas. Sprich, und das ist das Mindset, was ich immer im Kopf habe, ist, denke wie ein König, sprich wie ein Bauer.
Mm.
Das bedeutet, geh davon aus, dass die Zielgruppe, die das liest, auf 10. Klasse-Niveau ist, beziehungsweise 4. Klasse-Niveau ist, bei 10 bis 12 Jahre alt. Und Fachbegriffe benutzt du nur, wenn es tief, tief, tief in der Nische drin ist. Ja, wenn ich zum Beispiel im Fitnessbereich schreiben würde, würde ich jeden einzelnen Muskel kennen. Ja, so. Aber das ist ganz wichtig. Denke wie ein Bauer, rede wie ein König. Denke wie ein König, rede wie ein Bauer. Das war das erste Wichtige. Das zweite, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, das habe ich damals danach gemacht. Schreib dir auf ein Post-it das Wort Durchbruch. Das klebst du, wenn du Copy schreibst, oben an deinen Laptop und schaust immer wieder auf das Wort. Weil du willst in Kopf des Kunden oder des Lesers willst du den Durchbruch erzeugen, dass er erkennt, wow, das, was ich hier gerade lese, ist die Brücke zwischen da, wo ich gerade bin und da, wo ich hin will, mein Wunschzustand. Ja, wenn du das im Kopf hast, dann weißt du genau, worauf musst du dich konzentrieren, welche Informationen sind wirklich relevant, dass der Kunde sich selbst sieht oder der Leser selbst sieht und fest in sich wahrnimmt, okay, ich kann das erreichen, ich muss nur diese Schritte gehen. Ja, das waren ganz, ganz wichtige Feedbacks für mich. Da waren auch noch viele andere dabei, aber genau diese Feedbacks. Und wichtigstes, Copy wird nicht geschrieben, Copy wird gebaut. Was meine ich damit? Wenn du ohne Swipe-Files arbeitest, wirst du niemals deine beste Performance rausholen. Du musst immer Swipe-Files haben. Was sind Swipe-Files? Swipe-Files sind zum Beispiel, also Texte, von denen du weißt, dass sie in dieser Nische, wenn du zum Beispiel ich gebe ein Beispiel.
Mhm.
Ein Testjob, den ich für diesen Unternehmer gemacht habe, war eine E-Mail-Kampagne. Ich habe mehrere verschiedene E-Mails geschrieben zum Testen. So, und was er mir nicht erst im Nachhinein erzählt hat, ist, er hat diese E-Mails tatsächlich an eines seiner Projekte verschickt. So, und der Joke war, er hat sie genauso verschickt, wie ich sie geschrieben habe. Ich hatte Templates, ja, ich hatte Templates von von jedem einzelnen, sag ich mal, Text in der Volta, den ich verfasse, hatte ich Templates, habe mich daran gehalten, habe diese Templates an dieses Produkt, an diese Zielgruppe, an diese Brand angepasst. Und ich habe genau denselben Umsatz erzielt wie er früher. Er hat einen Launch, einen kurzen Launch gemacht, eine 48-Stunden-Aktion, und ich habe denselben Umsatz reingeholt mit 3 E-Mails. Ja, waren sechsstelliger Umsatz, also sechsstelliger Netto-Umsatz. So, und da wusste ich, erstens geil, ich performe. Zweitens, er wusste, ich performe, und dann war ich im Team. Und deswegen sind Vorlagen so wichtig. Ich habe in der Zwischenzeit ein Verzeichnis von Vorlagen. Ich habe letztens in Jasper AI, weil ich gerne AI nutze, um die Effizienz im Copywriting zu erhöhen, habe ich letztens ein Dokument hochgeladen, das hat 485 Seiten. Das sind alle meine Vorlagen. Zu E-Mails, zu VSLs, Webinar-Skripte, Landingpages, alles. Ja? Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du Vorlagen hast. Und das, die letzte ganz große Erkenntnis war, je besser du deinen Kunden kennst, weil ich wurde dann mit auf Events genommen, habe mit den Kunden live gesprochen. Je besser du den Kunden verstehst, umso leichter ist es, die Texte zu schreiben. Bevor du Online-Research mit irgendwas machst, wenn du jetzt zum Beispiel Copywriter bist und du hast, du bist in der Agency oder du bist selbstständiger Copywriter, frag deinen Kunden immer, ob du erstens mit seinem besten Sales sprechen kannst, weil der beste Sales kennt die Kunden in- und auswendig. Der wird dir genau sagen können, wie, also worauf die Kunden wirklich reagieren, weil er weiß ja genau, wie er verkauft. Dann bekommst du sehr gutes Feedback. Das zweite ist, hey, kann ich mal mit euren Kunden persönlich sprechen oder können wir da eine Umfrage an die schicken, so wie ich das vorhin gesagt habe? Weil je besser du an den Kunden verstehst, umso einfacher ist es. Ja, ich habe gerade einen Copy-Menti, der ist jetzt gerade seit 2 Monaten bei mir im Team. Der ist jetzt letztens mit auf ein Event gegangen. Ich habe ihm gesagt, red einfach mal mit den Teilnehmern. Frag, warum die da sind und Co. Und er hat genau das auch bestätigt. Er hat gesagt, jetzt verstehe ich, was du meintest. Ich verstehe viel besser, wie die Kunden denken. Ich verstehe viel besser, was denn ihre Probleme sind. Weil gerade wenn du, ich sag mal, für eine Zielgruppe schreibst, zu der du nicht gehörst, beispielsweise du bist im B2B-Bereich, schreibst für Unternehmer oder Selbstständige. Oder du bist im, du kennst dich nicht gut mit Golf aus oder bleiben wir bei dem Radsport, ja. Du musst dich mit dem Thema auf jeden Fall beschäftigen, dass du es genauso gut verstehst, idealerweise besser wie der Kunde, dass du gut darüber schreibst. Aber wenn du mit den Kunden sprichst, das waren die Hebel. Das sind so die wichtigsten Sachen. Plus, last point, wenn man diese 5 Punkte umsetzt, golden. Letzter Punkt ist, wie man eine Copy editiert. Der erste Draft, also das erste, was du schreibst, ist niemals deine finale Copy. Sondern, was du machen musst, ist, diese Copy zu editieren. Wie du das ideal machst, ist, das ist auch der Prozess, den ich von meinem Mentor gelernt habe, ja, du schreibst die Copy, dann lässt du sie 30 Minuten ruhen, druckst sie dir aus und dann liest du sie laut vor. Und wenn du selbst hängen bleibst beim laut vorlesen, wenn du dich verhaspelst, ja, versprichst, dann merkst du, okay, da ist ein Hänger, malst, streichst du das an, besserst diesen Satz aus. Und dann gehst du weiter. Ja, und du gehst jedes Mal diesen Text durch, bis du wirklich ihn fehlerfrei lesen kannst. Du machst das mit mehreren Schritten. Erstmal willst du auf Flow testen. Im zweiten Schritt testest du, okay, ist meine Nutzenargumentation spezifisch genug? Im dritten Schritt gehst du, okay, sind Stellen in dieser Copy, die nicht auf das Ziel einzahlen, die ich rausstreichen kann. Ja, die praktisch nicht auf die finale Kaufentscheidung oder eben auf die Handlung, die du willst, dass der Kunde auslöst, einzahlen. Beispielsweise, wenn ich eine E-Mail habe, wo ich auf einen Termin pitche, dann verkaufe ich nicht das Angebot, ich verkaufe den Termin. Der Closer soll den Termin oder der Setter bzw. der Verkäufer soll das Produkt verkaufen. Oder wenn ich ein Produkt verkaufe, ja, du hast ja vor kurzem auch dein Buch Textgold rausgebracht, bin auch gespannt auf die Copy. Du hast ja auch nicht das Buch großartig verkauft, sondern du hast neugierig gemacht, die Leute eingeladen und die Landingpage hast du dein Buch verkaufen lassen.
Genau, immer einen Schritt zum nächsten. Exakt. Aber ja, Mann, Daniel, das ist eigentlich eine sehr geile Checkliste schon für jeden, der hier zuhört. Ich glaube, Webinare sprengen den Rahmen für heute, da müssen wir dann vielleicht eine andere Episode machen. Aber auf jeden Fall, wenn ich zusammenfasse, denke wie ein König, sprich wie ein Bauer, also keep it simple, nicht verschachtelte lange Kommata-Sätze, was, glaube ich, uns in Deutschland halt krass antrainiert wird, ne? In der Schule, im Studium, so, du musst auf eine Wortzahl kommen. Im Copywriting ist halt das Gegenteil. Bei uns ist der Merksatz stumpf ist Trumpf. Den Durchbruchzettel immer fragen, hey, was ist der Durchbruch, den mein Leser hier haben muss, um zu checken, dass das Produkt für ihn passt, dass das richtig ist. Dann zweites Großkapitel, die Vorlagen, will ich auch nochmal unterstreichen. Und ich glaube, von außen versteht man das manchmal falsch, von wegen, ja, okay, warum soll ich mir jetzt andere Promotions anschauen? Kopiere ich dann? Bin ich dann künstlerisch genug oder sowas? Aber das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel Schreiner wärst, dann gibt's auch Classic Best Practice Baupläne für einen Tisch. So, der hat mindestens 3 Beine, eher 4 Beine, vielleicht ein paar mehr, wenn das halt ein langer ist. Und dann kannst du daran halt feinschleifen, welches Holz verwendest du, welche Basis verwendest du, gibt es da Schubladen, welchen Feinschliff hat das, welchen Anstrich hat das. So, und da entsteht dann halt ein Tisch, der von Ikea sein kann für 10 Euro oder einer, der halt von einem Designer ist für 10.000 Euro, aber beide folgen demselben Basic Template, wo halt dann dein Stil oben drauf kommt, basierend auf deiner Recherche und deinen Fähigkeiten und deinem Ziel. Und das Dritte, sprich mit Leuten, absolut, das ist ultra entscheidend und gerade auch, wenn was noch weiter weg ist, zum Beispiel, wenn wir als Männer jetzt für irgendwelche Frauen Produkte schreiben würden oder sowas, da können wir uns ja auch super reinversetzen und mal was ganz anderes sehen. Und ich glaube, das ist auch so eine Grundneugier, die man halt als Copywriter mitbringen muss, sich in andere Themen, sich in andere Zielgruppen, sich in andere Lebensbereiche, Gesellschaftsschichten, was auch immer reinfuchsen wollen, um dort zu lernen. Für mich war das weirdest, was heißt das weird, gab weirdere Sachen, aber so, ich habe mal für einen Baukleber einen Pitch geschrieben. So, das war sehr weit weg von mir. So fucking, aber nicht Baukleber für ein Haus, sondern für irgendwelche Stadien oder große Fassadenwände, also wirklich B2B im B2B im B2B. Und als ich mich dann da reingefuchst habe, fand ich das dann auch auf einmal interessant und so. Hab ich gedacht, ja, dieser Baukleber ist es.
Ja, 2 Punkte möchte ich gerne ergänzen. Gerne. Die weirdeste Copy, die ich jemals geschrieben habe, war für Anklebwimpern für Frauen. An eine weibliche Zielgruppe.
Anklebwimpern.
Ja, so, dass du dir so, normalerweise, viele Frauen kleben sich ja Wimpern an, ja. Mhm. Und das war so eine magnetische Wimper. Es gab praktisch wie so ein Kamm, gab es eine Unterhälfte, eine obere Hälfte, die waren magnetisch verbunden. Das bedeutet, du konntest sie einfach anklipsen. Mhm. Ja, und das war halt ein großer Vorteil von diesem Produkt, weil normalerweise ist das schmerzhaft, du musst das ankleben lassen, ja, wenn du es abmachst, tut das sehr weh. Kannst, wenn die Person, also die Beauty-Experte, der das nicht richtig beherrscht, kannst du vielleicht blind werden oder deine Wimpern werden abgesenkt oder sowas.
Man merkt, die Copy ist noch da. Blind, aber wenn du diese Wimpern nicht verwendest.
Der Witz war, ich musste so Fachbegriffe lernen von Frauen wie Waschbäraugen und sowas. Mhm. Also ich weiß das noch. Das war die weirdeste Copy und ich habe die damals
dann auch tatsächlich. Panda-Augen ist auch ein Ding, ne?
Genau. Und der Witz ist, wenn du nicht sicher bist, lass diese Copy von einem idealen Kunden gegenlesen, hol dir, bevor du sie publishst, Feedback ein, weil er wird dir genau sagen, ob du on point bist. Da ist ganz wichtig, das Ego auszumachen und wirklich darauf zu hören, wenn das wirklich der Kunde ist. Weil ich habe damals mehrere Frauen diesen Text damals geschickt, das waren Freunde von mir, die haben den E-Commerce-Store gehabt und gesagt, hey, kannst du uns da was skripten? Habe ich gemacht. Aber ich habe das dann von 10 Frauen aus meinem Umfeld gegenlesen lassen, die sich selbst auch die Wimpern angeklebt hatten. Die haben gesagt, oh, das Produkt ist ja ultra geil, wollten es dann auch kaufen.
Genau, das ist der Maßstab dafür. Kommt so auf so, ja, schon geil.
Ja. Zweitens, aber das muss auch ein gutes Produkt sein, ja. Also, der zweite Punkt, was ganz wichtig ist, wenn man am Anfang Copywriter ist, halte dich an die Vorlagen. Kopiere ultra viel. Der Hintergrund ist der, wenn du noch keinen Track Record hast, mit Track Record meine ich, du weißt, ich habe mit E-Mails in diesem Bereich diese Öffnungsrate, ich produziere diese Umsätze und Co. Bleib an deinen Vorlagen. Es geht nicht darum, jetzt Ergebnisse zu produzieren. Es geht darum, Erfahrung zu sammeln. Das ist so wie, Beispiel, wir beide wissen, wie ein Auto aussieht. Ja? So, aber ich habe noch niemals einen Motor zusammengesetzt. Mhm. Also werde ich, wenn ich jetzt einen Motor zusammensetzen soll, mich an die Anleitung halten, wie mein Chef mir das sagt, weil es geht am Anfang darum, den Skill zu meistern und nicht mega krasse Ergebnisse zu liefern. Das bedeutet, solange du selbst nicht merkst, was für Ergebnisse du produzierst, ich habe meine ersten 2 Jahre, 3 Jahre lang regelmäßig, waren alle meine Copies, alle, waren immer basierend auf Vorlagen von externen Texten, die ich mir geholt habe. Erst nachdem ich mit dem Mentor, von dem ich erzählt habe, ein halbes Jahr zusammengearbeitet habe, habe ich meine eigenen Vorlagen aufgebaut, weil ich wusste, wie meine Copy dann performt. Ja? Das ist ganz wichtig. Es ist okay, dass du am Anfang kopierst oder, sag ich mal, diese Vorlagen nutzt und dich eiskalt daran hältst. Das Wichtige dabei ist, dass du dich an den psychologischen Aufbau dieses Textes hältst und nicht die Texte selbst übernimmst, weil das funktioniert nicht. Aber halte dich an den psychologischen Aufbau. Wenn du den drin hast, ja, dann kannst du die Vorlage easy nutzen. Das wollte ich noch kurz ergänzen.
Das ist im Grunde eine komplette Checkliste, wenn man sich diesen Podcast in Ruhe anhört. Auch das mit dem Mehrfachlesen fand ich vorhin geil. Das hatte ich auch früher. Und das ist halt Ego, ne? Dass man möchte, wenn man, oder halt falsches Selbstbild von zu früher Kompetenz, dass man halt denkt, der erste Durchlauf, wenn ich diesen Text schreibe, das muss schon passen. Nee, akzeptiere, der erste Draft ist wahrscheinlich Kacke. Den darfst du dann nochmal überarbeiten. Und es geht nicht darum, nichts mehr hinzufügen zu können, sondern irgendwann nichts mehr wegnehmen zu können. Und das ist einfach eine Essenz. Ein wunderbares Medium-Well-Filet. Leicht rosa. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann kannst du performen.
Ja, ich habe eine Frage noch an dich.
Gerne.
Was ist denn die geilste Copy, die du jemals bisher geschrieben hast?
Ich würde sagen, in einem, und ich habe diese Promo leider nicht mehr. Ich kennst du das? Also du hast, weil ich stelle mir vor, du speicherst Sachen sehr viel besser ab. Ja. Ist da sehr reinlich, glaube ich, sehr so, alles ist kategorisiert und so weiter. Habe ich zum Teil manchmal bei Sachen, zum Teil nicht. Ich weiß nicht, ob es die geilste Copy jeweils war. Die geilste Copy, um ehrlich zu sein, ist vermutlich
das, ja. Ich wusste es. Geil.
Nee, aber das Ding ist, dieses Buch, es lohnt sich für jeden zu lesen, der halt mit Kreativität und Psychologie halt am Start ist, mit dem Werbetext und Copywriting liebäugelt, weil es halt einfach da reinführt. Aber es ist, ich sag's auch ganz transparent, ein Webinar als Buch. Es verkauft dir die Idee von Copywriting und Selbstständigkeit. Es soll dich darauf sellen. Und das über 200 Seiten. So. Und um dieses Buch schreiben zu können auf diese Art und Weise, musste ich erstmal am Copywriting MBA sehr lange feilen und das aktuelle Video, in dem ich das vorstelle, die Webinare, die ich dazu gehalten habe, das wiederschleifen und wiederschleifen und wiederschleifen und wiederschleifen. Und das, würde ich sagen, ist die aktuell beste Essenz, aber für andere Leute, für Kunden, ist es, da war so ein E-Commerce-Anbieter, also nicht ein E-Commerce-Anbieter, als Dropshipping auf seinem Hype war, hat der nicht Dropshipping gemacht, sondern der hat komplette Webshop-Done-For-You-Services für Leute gemacht, weil wenn jemand mit Dropshipping starten möchte, so einen Webshop aufbauen möchte, dann sind ja 5000 offene Punkte. Und dafür haben Leute Zeit, die vielleicht ganz am Anfang, so ein Student so nebenbei, der sagt, okay, ich lerne jetzt fucking alle Sachen. Jemand, der wirklich settled in seinem Job ist und sagt, ich möchte was Solides aufbauen, im mittleren Management vielleicht ist und auch einen hohen Anspruch an Nebenverdienst hat, aber nicht so die Zeit hat, um sich um alles zu kümmern, der hat halt so ein Done-For-You-Setup gebraucht, wo die Vendoren verknüpft sind, wo der Webshop steht und die Person kann sich auf das Management dessen fokussieren, weil die vielleicht beruflicher Wege her da schon gut drin sind. Und das war natürlich dann teuer. Rückblickend eigentlich ultra günstig. Aber zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die sind unter 10.000 Euro noch damit gestartet und das ist, finde ich, günstig für ein Done-For-You-Setup bei einem Webshop, inklusive Vendorenanknüpfung. Jedenfalls. Ja. Deren Painpoint davor war ganz klar, hey, wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben organisch große Reichweite, wir haben viele Anfragen, aber im Grunde sind wir beide als Pärchen und Gründer und Inhaber und fast 100% der Firma die ganze Woche über an Calls. Viele der Interessenten sind nicht qualifiziert, haben weder Budgets noch kennen sie sich mit dem Thema aus. Wir müssen das irgendwie lösen. Und das ist halt so ein sehr, sehr toller Case für ein Webinar, weil du weißt, da ist schon Nachfrage, da ist schon Vertriebskapazität, da ist schon Arbeitswille, da ist Budget. Und wenn du dann da sagst, hey, wir machen ein Webinar, wir machen eine Live-Präsentation, wo ihr strukturiert das Angebot vorstellt, beziehungsweise den Case erstmal macht, warum das überhaupt sinnvoll ist, was die Chancen, Möglichkeiten und Risiken hier auch sind und dann in das Angebot reingeht. Das war halt einfach ja eine sehr fruchtbare Erde für die Pflanze des Webinars und daraus entstanden, also war auch einer der ersten Cases, wo ich so wirklich geile Zahlenbeispiele bei Kunden hatte. Davor war es ja, okay, die Copy war geil oder es hat hier geholfen und ja, da waren E-Mail-Öffnungen oder ja, die Kampagne hat auf jeden Fall gezogen, aber da war es sehr konkret. Hey, einmal Webinar gehalten, 42 Sales, also 6.000 Euro. Und unser Kalender ist nicht mehr die ganze Woche zugebumst, sondern die Leute, mit denen wir sprechen, die sind wirklich qualifiziert. Und da war ich sehr happy drüber. Leider habe ich diese Kampagne aber nicht mehr.
Was hat sie produziert? Grob.
Von Cash her?
Ja, weil du gesagt hast, du hast
das erste Mal. Also ich meine, das waren 42, also das, ich habe den Case auch ein paar Mal aufgeschrieben, deswegen weiß ich noch genau. 42 Sales mal 6.500 sind 42 mal 6.500. Ja, 273.000, also circa eine Viertelmillion.
Geil.
Und ich glaube, das war eben erstmal nur auf Liste. Wir haben bei dem noch nicht mal viel mit Ads gemacht.
Aber geil. Richtig geil.
Ja, ja. Bei mir auch. Das war 2018.
War das dein allererster Case, wo du so richtig gesehen hast, du produzierst Umsatz?
Das war das erste richtige Webinar, das so auch auf die Straße kam. Okay. Davor habe ich mal hier ein Video geschrieben und da hat es den Funnel ergänzt. E-Mail-Marketing hatte ich auf jeden Fall schon Cases mit Öffnungs- und Klickzahlen, aber wenn du nicht alles geschrieben hast, dann finde ich, kannst du mit einer E-Mail-Kampagne, die du für ein Produkt machst, nicht sagen, okay, das habe ich mit E-Mails reingeholt. Wenn die Sales-Page nicht von dir ist oder das Webinar nicht von dir ist, da hast du vielleicht für mehr Teilnehmer gesorgt und so weiter. Und dann habe ich halt gesagt, hey, meine Kampagnen haben für Teilnehmer gesorgt. Aber da war es halt klarer ROI.
Ja, also ein wichtiger Input, ein wichtiges Learning, weil ich und Max haben ultra viel Lehrgeld dafür bezahlt in der Vergangenheit. Immer nur einen Koch in der Küche. Bedeutet, wenn du ein Projekt umsetzt, dann setzt die Copy für den gesamten, vom ersten Step bis zum Ende des letzten Steps um. Ja. Weil dann kannst du wirklich bestmögliche Ergebnisse erzielen. Ja. Weil ich hatte damals, bei meinen Kunden war das nämlich damals so, als ich noch selbstständig war. Also ich war eine Zeit lang selbstständig, war dann bei diesem Mentor wieder angestellt. Ist auch mal eine funny Story, erzähle ich wann anders. Aber auf jeden Fall, das interne Team, was meine Kunden hatten, ich sag mal, das waren junge 18-jährige Jungs, 20-jährige Jungs, denen wurden 4.000, 5.000 Euro Ausbildungen gekauft, damals von Russell Brunson und anderen, ja, die halt richtig Feuer waren, das umzusetzen, aber die hatten halt zero Practice-Erfahrung, ja. Das bedeutet, es war dann so, das ist jetzt nicht arrogant, aber es war halt von meiner Erfahrung her, was ich schon gemacht hatte, war es halt so, du kommst als zweiter Bundesligaspieler, ja, und spielst plötzlich in der Kreisliga und dann merkst du, oh, und dann habe ich immer meine Experten aus meinem Netzwerk mit in diese Projekte mit reinnehmen müssen, damit wir bestmögliche Ergebnisse erzielen. Mhm. Mein erstes Ergebnis damals war, wie gesagt, dieses Webinar, was wir schnell gemacht haben mit 66.000 für ein Event. Also wo ich wirklich alles allein eigenständig damals produziert habe. Mhm.
Ja, ich glaube, es ist halt ein guter Fuß in der Tür, wenn du so ganz neu im Copywriting bist, eine Website schreiben. So, du hast jetzt nicht vielleicht alle Seiten da geschrieben, also die Homepage. Oder wenn du einen Kunden hast mit einem Webshop und du schreibst für den mal eine E-Mail-Serie oder so. Das hast du vielleicht nicht die Produktseiten und alles gemacht. Aber dann kannst du zumindest so ein Zahnrad in diesem Prozess abbilden. Bisschen Blut lecken, bisschen Ergebnisse sehen, bisschen in Übung kommen und dafür bezahlt werden. Und das hast du ja auch gemacht, damals mit Verkauf, du wolltest Verkauf lernen und du hast dir eine Stelle gesucht, wo du lernen und verdienen konntest. Und das macht halt Copywriting als Selbstständigkeit, finde ich so geil, weil du halt recht schnell auf die Straße kommst. Und du, um das jetzt auch abzurunden, du arbeitest ja auch mit Copywritern zusammen, also du suchst ja auch immer mal wieder geile Leute, die für dich starke Texte schreiben können. Was würdest du so sagen, sind die Top-Eigenschaften, die dir wichtig sind, wenn Copywriter auf dich zukommt, wo du sagst, hey, lerne gerne von mir, aber performe auch für mich. Was sind so Eigenschaften, die dir da wichtig sind?
Wird jetzt wahrscheinlich einige schocken. Aber für mich ist das in jedem einzelnen Bereich wichtig. Also, du hast ja auch einige Leute ausgebildet. Ja, bei Copywriting MBA bildest du viele Leute raus. Das Wichtigste ist, weil das kostet ultra viel Zeit. Copywriting ist einer der Skills, der dich, um ihn wirklich richtig, also auf einem wirklich krassen Level zu meistern, wo du siebenstellige, achtstellige Umsätze im Jahr produzieren kannst, musst du sehr viel Zeit investieren. Du kannst sehr schnell starten, aber der Punkt ist der, worauf keiner Lust hat, wenn er mit dir arbeitet, ist, wenn du eine sehr schlechte Umsetzungsgeschwindigkeit hast, beziehungsweise eine schlechte Lernauffassung. Bedeutet, du kriegst ein Feedback. Inzwischen bilde ich seit über 3 Jahren, bilde ich immer regelmäßig in den Teams, in denen ich war, Copywriter aus. Also inzwischen weiß ich auch, dass mein Prozess proven ist. Ja, weil viele Copywriter jetzt bei, die ich früher ausgebildet habe, jetzt bei Freunden in Unternehmen arbeiten und Co. Oder eben noch ein paar bei mir. Und ich weiß, dass ich es beibringen kann. So, das Beibringen ist auch ein Skill. Aber der Punkt ist der, hast du eine schnelle Auffassungsgabe? Ich habe aktuell einen Writer jetzt, mit dem ich seit 2 Monaten zusammenarbeite. Dem gebe ich ein Feedback. Und er setzt wirklich alles, alles im ersten, nach der ersten Feedbackschleife um. Und nachdem ich das nach 1 Monat gesehen habe, habe ich ihn gefragt, hey, wie machst du das? Und er hat gesagt, Daniel, ganz einfach. Ich gucke mir deine, also der Feedback-Prozess ist, dass ich Kommentare mache plus ein Video für Kontext. Er hat gesagt, ich gucke mir deine Videos an und dann schreibe ich mir jeden einzelnen Punkt auf und mache mir eine Checklist draus. Mhm. Ja. Und dann setze ich jeden einzelnen dieser Punkte um. Und wenn ich was nicht verstanden habe, dann gucke ich mir das Video nochmal an. Manchmal habe ich mir Videos von dir 3-mal angeguckt und dann setze ich das um und was ich nicht verstanden habe, schicke ich dir eine Rückfragen, ob ich das um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe. Ah, cool. Godlike. Ja, weil witzigerweise habe ich es genauso früher mit meinem Mentor
damals ausgemacht. So habe ich es auch gemacht. So dann so eine 2-stündige Zoom-Session und dann die Aufzeichnung und das war Pain und es dauert dann Wochen und Wochen und so weiter, aber am Ende ist es halt so crazy, wenn du drauf zurückblickst, wie bei einer langen Wanderung, so holy shit, da hat sich viel getan.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann einen Mentor hast, der einen ganz anderen Speed gewohnt ist und gesagt, ey, ist die Landingpage schon fertig? So, ey, ich habe dein Video gerade erst fertig geguckt, ich bin gerade dabei, die Checkliste umzusetzen und dann wird die ganze Zeit gepusht, die Page muss online gehen, ja? Also, aber das ist halt der Punkt, je erfahrener wirst, umso schneller wirst du. Das ist die wichtigste Fähigkeit. Die zweite ist Wissensbegierigkeit. Also Lernbereitschaft und Wissensbegierigkeit. Was heißt das? Du setzt dich mit dem Thema auch privat auseinander. Ich habe damals, als ich angefangen habe, Copy zu lesen, du hast ja vorhin gefragt, was waren so meine Berührungen mit den ersten Texten. Ich habe damals, no joke, in meiner Freizeit war ich auf swipe.co, weil mich damals Jason Kaplan und der David Raybould drauf gebracht haben, war ich auf swipe.co. Und habe John Carltons Texte mit Hand abgeschrieben und habe die psychologisch auseinandergenommen. Das hat so Spaß gemacht. Oder Mr. X Sales Letter oder Renegade Millionaire, wer den Sales Letter kennt. Ja, John Carlton, Dan Kennedy, Jay Abraham. Und das war für mich Spaß. Ja, also ganz wichtig, was ich ja dadurch auch rückwirkend gemerkt habe, ist, wenn du Copy lernst, mach es auf eine Art und Weise, wo du Spaß dabei hast. Nicht die ganze Zeit, aber wo du auf jeden Fall einen Spaßfaktor hast. Mhm. Darauf achte ich, weil dann weiß ich, du willst den Skill meistern. Erstens, du bist bereit, die Extrameile zu gehen und zweitens, dir geht es darum, den Skill zu meistern und nicht Geld zu verdienen. Ja. Das dritte ist, du trackst deine Zahlen. So, das wird, Herr Daniel, was meinst du damit? Du weißt gar nicht, wie viel, also ich habe sehr viele Interviews geführt. Ich erinnere mich jetzt an eins sofort. Das eine habe ich, du fragst ja ab und zu dann nach Salaries, ja, du hast ja auch Mitarbeiter. Da hat mir eine Copywriterin gesagt, sie will 9.000 Euro im Monat. Habe ich sie gefragt, cool, was ist denn die beste Copy, die du bisher produziert hast? Und sie konnte mir keine Zahl nennen. Nicht mal, ich habe so und so viele Sales mit einer E-Mail gebracht, ich habe nicht mal, sag ich mal, so und so viel Umsatz eingebracht, so viele Leads eingebracht, du trackst keine Zahlen. Und wenn du besser werden willst, musst du nicht mal solche Ergebnisse tracken. Aber was du tracken kannst, ist, und das war auch wieder ein Learning von meinem Mentor, wie viele Wörter schreibst du pro Minute? Ja, ich habe damals 14, 15 Stunden am Tag Copy geschrieben, weil ich das Thema unbedingt meistern wollte. Muss man jetzt nicht auf dieses Level heben, ja, Fun Fact, ich hatte sogar eine
Scheidung.
Und wir waren in einem Launch. Es ist eine Story. Die erzähle ich ganz kurz, dann erzähle ich es dir. Wir waren mitten im Launch. Ich war der einzige Copywriter. Ich hatte so viel Copy geschrieben in dieser Zeit, dass ich eine Sehnenscheidentzündung hatte. Also bin ich zur Apotheke gegangen, habe mir eine Schiene geholt und habe trotzdem weitergemacht, damit wir den Launch performen. Ja?
Das meine ich. Hast du ein Gelpad immer bei dir an der Tastatur dran?
Ja, also früher hatte ich so eine Schiene, damit ich, weil ich habe gemerkt, ich habe damals die Hand falsch gehalten, also meine rechte Hand falsch gehalten beim Copyschreiben auf dem Laptop. Und dann habe ich mir die Schiene geholt, wir haben das executed und in der Zwischenzeit habe ich das Problem nicht. Aber damals hatte ich das. Mhm. Da merkst du halt auch, bist du bereit, die Extrameile zu gehen. Aber fassen wir das mal zusammen. Erstens, wie gesagt, bist lernbereit und du hast sehr schnell setzt um, du setzt akribisch um. Bedeutet, ich muss dir ein Feedback maximal ein- oder zweimal geben. Zweitens, du brennst für das Thema und beschäftigst dich damit in der Freizeit. Damit weiß ich, dir ist Wachstum wichtig. Du willst das Thema meistern. Drittens, du trackst deine Zahlen. So, und jetzt sagen manche, aber ich weiß nicht, wie das bei Kunden ist. Also glaub mir, Kunden wollen sehen, dass die, also du willst mal irgendwann Feedbacks bekommen, die mehr sind als, hey, die Texte sind cool, sondern willst du mal hören, ey, ich hab die Open Rate um 20% geschlagen. Ich habe die Klickrate um 50% geschlagen. Oder ich habe 40 Leads generiert. Ja, solche Zahlen, wenn du diese bereit hast, dann weiß ich, dir ist das Thema wichtig, weil nur was du misst, kannst du optimieren.
Ja, du hast einen Blick fürs große Ganze und nicht nur für, ich habe jetzt eine Zeile geschrieben, sondern ich weiß auch, was der Gesamtkontext und Nutzen für die Leute ist,
weil, die schreiben. Wenn du mir als Copywriter 100.000, 200.000 Euro Umsatz im Monat produzierst, dann ist 9.000 Euro Gehalt drin. Ja? Und das müssen halt die meisten verstehen. Dein Verdienst hängt an dem Endergebnis, was du lieferst. So, und das letzte Thema, was mir sehr wichtig ist, ist das Thema Zuverlässigkeit. Mit Zuverlässigkeit meine ich, du hast Verantwortungsbewusstsein und Resourcefulness, dass du, wenn du eine Aufgabe bekommst, sie 100% executest. Von dem Copywriter, dem ich gerade erzähle, ja, beispielsweise, der hat jetzt vor kurzem eine E-Mail geschrieben oder der hat ein Briefing von einem Kunden bekommen. Ein Briefing bekommen, er so, hey, ich schreibe die E-Mail, hat sie geschrieben, ich habe ihm Feedback gegeben, er hat sie eigenständig, hat er sich beigebracht, wie man diese E-Mails in dem E-Mail-Tool einpflegt. Hat alles aufbereitet, hat gesagt, hey, ich habe das alles eingepflegt, Daniel, lass uns das durchgehen und am Ende habe ich ein paar Sachen im Targeting angepasst und einen Tracking-Link im Link selbst. Ja, aber er hat sich selbst ein Template gebaut, anstatt einfach unsere alte E-Mail zu kopieren, hat er sich selbst das Template gebaut, nachgebaut, hat alles eingepflegt. Der Targeting war richtig, Split-Test war richtig. Das Einzige, was gefehlt hat, war der Tracking-Link im Link selbst. Ja, aber mega geil. Also Eigeninitiative und, wie gesagt, Thema Verantwortungsbewusstsein. Wenn es hart auf hart kommt, lieferst du auch. Weil das ist gerade im Copywriting-Bereich wichtig. Ja, wenn du im Highest Level performen willst, kommt das öfters mal vor, dass kurzfristig gerade eine ultra geile Opportunity ist. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten vor 2 Jahren in einem Projekt, hatten wir einen Fall, da waren Facebook, Meta, Instagram für ein paar Tage down. Du konntest keine Ads schalten. Und dann haben wir sofort eine E-Mail geschickt und haben gesagt so, hey, du brauchst nicht Meta, Facebook Ads, um Kunden zu gewinnen, ja. Das ist einfach nur on top. Meine Leads kommen trotzdem und pitch auf einen Tool, wie du über E-Mail-Marketing, ja, oder eben WhatsApp-Messaging Kunden gewinnen kannst, dass du nicht nur von Facebook, Meta und Co. Kunden gewinnst. Das ist halt Quick Reaction Time. Ne? So, und die Sachen waren damals 3 Stunden down, wir haben sofort eine E-Mail geschrieben. Oder du bist in einem Launch, irgendwas funktioniert nicht, kennst du selbst auch, oder du hast sogar zu hohen Ansturm, Seite ist down, alles klar, hey, Server war down, wir hatten zu großen Ansturm, wir haben sie extra aufgepeppt, aber hier ist jetzt der Link, ich freue mich, danke für deine Geduld, dass sowas schnell produziert wird. Ja, also diese Handlungsbereitschaft. Und das letzte Wichtige ist Zero Ego. Das ist schwierig abzustellen. Mit Zero Ego meine ich, du nimmst das Feedback 1:1 an und du setzt es einfach mal um, auch wenn es sich gerade für dich unangenehm anfühlt oder du gestresst bist. Ja? Also all diese Dinge sind Zeichen, dass du im Wachstum bist, weil du gehst gerade aus deiner Komfortzone. Also das Reframing, wenn du gestresst bist, ja, wenn du so, oh, ich weiß nicht, ob ich das machen kann und so weiter, ist, hey, ich wachse gerade über mich hinaus, das ist was Positives. Ja? Und dann execute ich das und übernehme dafür dann noch 100% die Verantwortung. Das heißt, ja, ich habe den Tracking-Link nicht richtig eingebaut, war mein Fehler und du lernst davon und du wiederholst den Fehler nicht selbst nochmal. Einfach alles Dinge, die beweisen, dass du es wirklich ernst meinst und dass du nicht einfach da bist, um Geld zu verdienen.
Ja, das war auch meine Philosophie im Aufbau meiner Selbstständigkeit. Wenn ich gut genug werde, dann verdiene ich schon. Wobei ich auch sagen muss, dass es Für manche Leute funktioniert das gut, für manche weniger, ne, auch um Kontext zu geben. Du bist jetzt halt ein Copywriter und wenn du mit Leuten arbeitest, dann machst du das also mit deinen Kunden. Zum Beispiel hast du Beteiligungsmodelle und größere und bei dir, wenn was passiert, dann ist es teilweise auch sehr intent, so mit Overnight Black Friday Kampagnen betreuen und so weiter. Also Leute, die darauf abfahren, die sind auf jeden Fall bei dir an der richtigen Stelle. Für manche Leute ist es eine nebenbei Sache, wo sie entspannt ihre Texte schreiben und so weiter. Aber diejenigen von euch, die sich jetzt auf jeden Fall darin wiederfinden oder den Anspruch an sich setzen möchten, solchen Punkten gerecht zu werden, ich glaube, da könnte das eine geile Lern-, Wachstums- und einfach Performance-Erfahrung sein in der Zusammenarbeit mit dir. Wir werden auf jeden Fall unter diese Episode hier einen Link packen, wo ihr eure Kontaktdaten angeben könnt, sodass wir da vermitteln können, eben wenn das dann in die heiße Phase geht bei dir.
Danke.
Daniel, danke dir für deine Zeit, war guter Talk, werden wir auf jeden Fall wiederholen, also können es ja auch jetzt 4 Stunden machen, ich bin halt jetzt gleich dann im Anschlusstermin, du vermutlich auch, insofern danke für deine Zeit, ich wünsche dir einen geilen Samstag und bis bald.
Vielen Dank, Max, dass ich dabei sein durfte,